Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Macht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ja, hallo und hallo zusammen zur dritten Ausgabe vom Hackerfunk. Heute zur Abwechslung mal nicht live. Wir senden heute eine Aufzeichnung, weil wir alle zusammen am Cosin sind im Bremgarten. Das hat sich terminlich ein bisschen überschnitten. Apropos Termine, ist es auch so, dass wir heute ein bisschen in veränderter Form im Studio sitzen. Nämlich fehlen heute Telmich und Lili. Stattdessen haben wir zum ersten Mal bei uns dabei den Herrn Nani. Ja, und unser Thema heute lautet Computer in Film und Fernsehen und anderen Medien. Und wir wollen euch mal ein bisschen erzählen, wie das Computer und Hacker dargestellt werden und wie da der Bezug zur Realität ist. Und gerade noch eine kleine Warnung vorweg. Nämlich enthaltet die Sendung ein paar Spoilers. Also falls ihr den Film noch nicht kennt, wo wir darüber reden, müsst ihr, sobald man den Titel erwähnt hat, ganz schnell die Lautstärke auf Null stellen und nachher aber nicht vergessen, wieder zurückzustellen, damit ihr uns weitergehört. Ja, und jetzt machen wir aber zuerst ein bisschen Musik, nämlich und Mr. Soul mit Isabella Plays the Flute.
Ciao zusammen, wie gesagt, wir sind hier im LoRa-Studio wieder mal und wir reden heute über Computer und Technik. Und beziehungsweise Computer und Technik im Film. Und wenn wir von Computer und Technik reden, dann denke ich natürlich als erstes an CCCZ und dann an Hacker. Und dann kommt eigentlich gerade Verbindung. Ich frage mich, wie werden eigentlich Hacker amigs im Film dargestellt? Wie sieht so ein Hacker aus? Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage in die Runde. Wie sieht so ein typischer Hacker in diesem Film aus? Ist da euch etwas aufgefallen? Gibt es da ein Muster?
Ja, grundsätzlich. Also wir sind da irgendwie also, gerade mal zwei Stereotypen, die ins Auge springen. Was ist der Sinn vom Wort? Das eine ist so der coole Macho, der alles im Griff hat, der so Clint Eastwood-mässig daherkommt. Ja, und eigentlich mit jeder Situation fertig wird, ob er jetzt einen Computer dazu braucht oder nicht.
Und natürlich, die anderen gibt es auch noch, also, aber zum Beispiel Nerdige gibt es auch, die kommen natürlich dann nicht zurück. Also mir ist auch voll, dass entweder wären wirklich so Clint Eastwood-mäßig dargestellt, also...
Nerdig?
Oder erklär nerdig, meistens nicht beides.
Nerdig, erklär mal.
Ja, mit nerdig meine ich einfach so, ja, er hockt die ganze Zeit vor dem Computer, sieht innerlich so ein bisschen schwächlich aus und er verdrückt sich, wenn es irgendwie heikel wird. Also, ja, eben, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich jetzt mit nerdig verbinde, aber einfach so vielleicht das klassische Beispiel aus dem Film vorkommt. Also, was mir jetzt gerade einfällt, ist zum Beispiel GoldenEye, der Boris. Der hockt dort den ganzen Tag vor dem Computer, ist zwar hyperintelligent, und er gehört auch zu den Schurken, das ist jetzt schon mal der erste Vorgriff für die, die das noch nicht gesehen haben. Tut mir leid. Und er hockt dort und er gehört eigentlich zu den Bösen, aber er ist irgendwie nicht der Draufgänger. Sondern er ist zwar hyperintelligent, aber er ist nicht der Draufgänger. Und das Gegenteil zum Beispiel wäre jetzt Password Swordfish zum Beispiel. Mhm. Und dort ist ein voll cooler Sieg, wo irgendwie auch Auto reinfährt und weiss der Geier. Ja.
Ja, also gut, mit Nerdig denke ich, also der typische picklige Teenager mit den Brüllen, der irgendwie Angst hat dass, an der Sonne, dass er schmilzt und so. Und da kommt mir konkret Bryce von der Serie Max Headroom in den Sinn. Das ist also irgendwie, glaub, fast der Inbegriff von dem. Also der hat auch mindestens, ich habe es bisher nur in der deutschen Übersetzung gehört, hat er also eine richtig nervig quietschige Stimme, so im Stil von Daniel Kübelböck.
Ja. Schönes Beispiel.
Ja, und, aber es sind nicht nur so die offensichtlichen Charaktereigenschaften, die sich auszeichnen, sondern was kann ein Hacker, wie der im Film immer so quasi als moderner Superheld dargestellt oder als Oberbösewicht, also dass er irgendwie einfach alles kann. Und ja, da haben wir, glaube ich, auch ein paar Beispiele, oder?
Ja, also zum Beispiel in Matrix ist natürlich so, dass der Neo ist ein Hacker und der hat ja am Schluss Fähigkeiten, die eigentlich dann auch über die Matrix rausgehen. Also er hat sie dann auch in der Realität und das ist eigentlich schon recht krass. Er hat dann fast so gottähnliche Fähigkeiten und dann auch in der Realität. Das ist eigentlich recht außergewöhnlich. Meistens sind sie dann doch auf halt Computer beschränkt und er kann dann einfach sehr viel so, eben sie sind wie gesagt hyperintelligent und können irgendwelche geheime Spionage-Software einbrechen und bei allen Geheimdiensten und alles Geld übertragen von der einen Bank auf sein Konto oder Spionagesatelliten steuern oder alles zusammen. Also sie haben einfach wahnwitzige Fähigkeiten. Und zum Beispiel ein Film, der jetzt gerade im Kino läuft, den ich noch nicht gesehen habe, aber mein Sitznachbar, der Neuling, im Studio, der Nani. Das
ja,
ist
hallo zusammen.
Die Hard 4.0, der Nani. Und was geht es denn eigentlich in dem Film? Beziehungsweise, was hat es denn dort für Hacker-Charaktere?
Ja, also im Die Hard 4.0, da haben wir den White, so einen
4.0, White. 4.0, da erkennt man den Informatiker.
Genau, also da haben wir...
Also der Film heisst so?
Ja, oder offiziell heisst, also der Schust heisst er auch noch Live Free or Die Hard.
Heisst, also das ist der Untertitel, oder wie?
Ja, auf imdb.com wird er eigentlich als Live Free or Die Hard geführt. Und was bei dem Film geht, das ist so ein typischer Hollywood-Film, wo es halt den Bösewicht und der Liebe gibt. Und der Liebe halt da, oder der Gute, das ist so ein White-Hat-Hacker, so wird er auch genannt im Film. Oder der Bösewicht, das ist der wird als Black-Hat bezeichnet. Und ja, die könnten da unglaubliche Vorgänge ausführen. Also der Black-Hat, um es mal ein bisschen zu verraten schon, der tut dann da ein bisschen so... gewisse infrastrukturelle Sachen von dem grösseren Land da über dem Teich abstellen. Unter anderem versucht das zu verhindern und hat dann seinen Polizeikollegen, Bruce Willis halt, und zusammen machen die halt einiges, um da die Welt zu retten. Und es ist recht interessant, was da alles so Hollywood-Betriebssystem irgendwie zum Einsatz kommt und was die alles so können. Also sehr charakteristisch ist da natürlich, wie die da überall reinkommen und einfach alle Vorgänge
ja. Ein also das ist ja jetzt ein sehr aktueller Film, Die Hard 4.0, aber das hat es ja früher auch schon gegeben. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist nicht in Hackers so, dass sie irgendwie Ampelsteuerungen oder so manipulieren?
Genau, das kommt dann auch im Die Hard vor. Also die haben eben grundsätzlich eigentlich Zugriff auf alle privatwirtschaftlichen oder auch staatlichen Netze und das ist ja recht eindrücklich.
Faszinierend,
das ist ja auch alles vernetzt.
Also es gibt ja, es gibt wirklich Filme, da ufert das dann wirklich aus. Also die Leute haben dann einfach Zugriff auf wirklich alles. Also,
ja,
also das geht dann auch, bis du Flugzeuge nicht ganz steuern oder...
Ja, nicht ganz. Das ist mein Stichwort.
Ja, wobei gerade Flüger, also ein Flüger, das haben wir auch beim Das Netz, bei dem Film, wo Sandra Bullock vorkommt. Da wird sie von einem Typ ins Visier genommen und ein Kollege von ihr wird dann gerade mal zum Absturz gebracht, nach ihrem Flüger drin ist und versucht zu ihr überzureisen. Also die scheinen da durchaus Zugriff auf alle möglichen Netze. Das ist noch erstaunlich, was alles am Internet angeschlossen ist.
Ja gut, da gibt es noch viel krankere Beispiele. Also nur schon die Story ist ziemlich schräg. Vorher habe ich vom Film Turbulence 3, den habe ich mal aus Versehen im Fernsehen geschaut. Und zwar geht es dort, also die Story ist so, dass ein Rockstar quasi sein Abschiedskonzert, also so ein Heavy Metal, Death Metal, was auch immer, ist jetzt nicht unbedingt so Minimusik, ein Abschiedskonzert will geben, und zwar an Bord von einem Flugzeug, und das Konzert soll auch live ins Fernsehen übertragen werden, und sie haben dann an Bord einen grossen Zeller, der die Einschaltquote auf Person genau anzeigt, und eine von seinen grössten Fans ist halt auch so ein Computerhacker, und der zapft das Flugzeug dann an, um wirklich live dabei zu sein, kann sämtliche Kameras, die da drin sind, und Mikrofone steuern, und zwar hat es überall Kameras, auch in irgendwelchen Abstell-, also in der Besenkammer sozusagen, und es ist dann so, dass der Rockstar durch einen Doppelgänger ersetzt wird, also der schlägt ihn K.O. und sperrt ihn eben in die Besenkammer rein. Der Hacker sieht ihn dann dort drin rumliegen und schafft es dann auch mit ihm zu kommunizieren und verhilft ihm zur Flucht. Und der Doppelgänger, der will das Flugzeug in eine Kille stürzen, um das Tor zur Hölle aufmachen. Also ja, es hat eigentlich alles, was einen guten Film ausmacht. Es hat Satanisten, es hat Rockmusik, es hat Hacker. Eigentlich fehlen nur noch die Aliens und irgendwelche wild gewordenen Roboter.
Und vergiss Dinosaurier nicht. Dinosaurier sind ganz
wichtig. Ja, okay, aber Dinosaurier können wir nachher.
Oder Alien-Dinosaurier.
Ja, was auch immer. Jedenfalls verhilft er ihm zur Flucht und sie können dann auch den Doppelgänger überrumpeln, aber unterzwischen wird halt eine Dramatik wegen der Pilot verschossen. Erstaunlich ist, dass es nur einen hat.
Das ist wichtig.
Also haben sie niemanden mehr, wo das Flugzeug kann landen kann. Und der Hacker, so toll er auch ist und alles Mögliche kann fernsteuern, inklusive der Kaffeemaschine vermutlich, kann er es nicht steuern. Aber er startet dann bei sich den Flugsimulator und sagt dann quasi einem Rockstar, logisch, muss der das Flugzeug fliegen, wenn er muss landen. Und ein Zitat habe ich mir aufgeschrieben, das sagt der Hacker: Andere Kinder haben Pac-Man gespielt, bei mir waren es Flugsimulatoren.
Ja, ja, das
gut. aber ja,
also wenn er Pac-Man gespielt hätte, dann hätte er das Flugzeug wahrscheinlich ähnlich gut können fliegen, wenn er Flugsimulator gespielt hätte. Ne?
Wenn er Pac-Man, dann wäre er wahrscheinlich einfach irgendwie ja, übergewichtig.
Dann hätte er Früchte gesucht am Boden oder so.
Viele Kassen. Naja. Aber zum Thema Dinosaurier, das ist ja Jurassic Park, ist das ein Paradebeispiel von Computer und Hacker, die alles Mögliche können.
Ja, oder? Sie können dort zumindest Steuersteuerungen machen. Also dort in dem, wir können ja später noch mal auf Jurassic Park sprechen, wo es dann mehr eigentlich um Computer geht, aber dort können sie, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest Steuersteuerung könnte machen und die 12-jährige Hackerin, ja, ich glaube, also so wahnsinnig viel ist, glaube ich, nicht mal. Sie haben dann einfach so, auch dort so einen bösartigen Hacker, der wird übrigens auch als nerdig dargestellt.
Der ist, glaube ich, auch übergewichtig.
Bösartig. Ja, richtig. Und er versucht...
Er hat Pac-Man gespielt.
Ja, genau, der hat nicht den Flugsimulator genommen. Nein, der versucht dann auch Dinosaurier zu klauen. Ja, das ist in so einer Rahmendose irgendwie. Das ist sehr merkwürdig. Und
ein Dinosaurier in einer Rahmendose?
Also, es ist, glaube ich, Dinosaurier-DNA oder so.
Ah, also Arbeitsspeicher jetzt dann also Rahmendose.
Ja, richtig. er versucht es, nein, in so einer Schlagrahmendose. Und Auf jeden Fall, das ist natürlich eben, dann haben wir gerade die beiden eigentlich im Prinzip. Also man muss sagen, der böse Hacker, der hat eben das Image von hyperintelligent und nerdy. Und eigentlich die Heldin ist meines Erachtens eigentlich so ein bisschen gemäßigt. Also es kommt, sie benimmt sich echt den ganzen Film durch relativ unauffällig und am Schluss stellt sie sich als super Überhacker raus. So also von dem her, ja.
Die dramatische Wendung.
Ja, ja, genau. Ja, eben wie gesagt, also wir haben jetzt doch einige Typen gesehen. Also, wie gesagt, ich glaube, wir können schon zusammenfassen auf das. Wir haben wirklich werden als hyperintelligent dargestellt. Also ich habe noch nie einen Film gesehen, wo ein Hacker als doof dargestellt wird. Plus, andere sind nerdig oder sie sind einfach ultra cool mit Zigarren, Sonnenbrille und schwarzem Anzug.
Ja, also wenn ich jetzt noch ganz kurz Computer Force erwähnen. Das ist ein Hörspiel. Ihr kennt da einen Teil davon, nämlich in unserem Intro. Das ist auch daraus zitiert. Dort geht es darum, dass ein böser Hacker, der Mr. Masterbit, eine Horde von Virenprogrammen mit künstlicher Intelligenz, wobei bei den Viren, die werden ein bisschen dämlich dargestellt, aber gut, da kommen wir dann noch dazu, wie da Software und Hardware dargestellt wird in Filmen. Und die werden bekämpft von der Computer Force, das sind Antivirenprogramme mit künstlicher Intelligenz und die werden unterstützt von einem jungen Hacker, die Computer Force muss sich irgendwie retten und landet aus Versehen bei ihm im Computer und er merkt das dann natürlich und fängt dann auch an mit denen zu kommunizieren, zuerst über Tastatur und später dann über Soundkarten und so und kann sich dann noch viel später auch in den Computer einscannen und naja... aber greife ich jetzt mal vor, aber auch dort wird der Hacker so dargestellt als ja, jung, nerdig und er kann alles, also er rettet die Welt mehrere Mal vor dem Super-GAU, vor dem Informationstechnischen. Ja, es ist eigentlich schon, es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch, dass die Hacker also, entweder extrem böse sind geballte Menge an krimineller Energie am Tag legen. Oder aber sie sind so quasi die modernen Superhelden, die die Welt retten und alten Grossmüttern über die Straße helfen, also virtuell gesprochen. Wobei die ja eben auch die Ampelsteuerungen können manipulieren. Naja, gut.
Oder eben, es ist beides im Spiel, einfach ein Guter und ein Böser, wie das zum Beispiel auch beim Film Startup auf Deutsch oder Antitrust auf Englisch der Fall ist, wo da junge Programmierer versuchen, so eine grössere Konzernfirma, die uns auch in der Realität könnte bekannt vorkommen, obwohl sie im Film so nicht erwähnt wird mit dem Namen, zu retten. Und dann ist quasi der Bösewicht, der die Firma führt, ist so der Überhacker ein bisschen, der da die Software auf den Markt bringen und alles ein bisschen kontrollieren. Und dann gibt es auf der Gegenseite eben auch die jungen, superintelligenten Typen, wo das versuchen zu verhindern und die Welt so quasi zu retten vor dieser Monopolisierung, die da versucht wird. Und eben, wie auch schon erwähnt, im Die Hard, da ist es mehr so richtig apokalyptisch, was da versucht wird von dieser bösen Seite. Und die gute Seite tut das natürlich dann schlussendlich irgendwie wieder ins Lot bringen.
Also die passen eigentlich alle recht gut ins Profil. Also eben, es sind eigentlich immer Kombinationen von hyperintelligent eigentlich alle und dann nerdy oder ultra cool. Und dann sind sie noch böse gut und dann hat man eigentlich die Hacker so mehr oder weniger in ihre Schublade verteilt.
Das war es dann, ja. Also um jetzt mal den Bogen spannen, zurück in die Realität, also dass jetzt alle Hacker, also Leute, die ich als Hacker bezeichne, oder dass die alle hyperintelligent sind, also ohne jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht wirklich Namen nennen, vor allem im Radio, aber ich kenne ein paar Leute, die ich das ehrlich gesagt ein bisschen in Frage stellen muss. Und es gibt vermutlich auch Leute, die sich das bei mir ab und zu mal fragen. Aber ja, wer hat keine so Phasen. Aber gut, ich denke, wir machen jetzt nochmal wieder ein Stück Musik. Und zwar gehören wir den Josh Woodward mit dem Stück Goodbye to Spring. Und nach dem Stück... wenn wir dann mal ein bisschen beleuchten, was ein Computer alles könnte im Film. Aber eben, zuerst mal der Josh Woodward. Rain.
inside this nest and keep the gravity from pulling you to earth. I'd like to say this gets more clear when it's more cloudy every day. But summer's gonna come and burn the stormy clouds and all the doubt away. Sleep, little girl, 'cause when you wake it's gonna be a different world. So close your eyes and say goodbye to spring. It's true, the spring is coming to an end. You're not that fragile anymore. I know what's there behind that door, and it's just waiting in the wings to pull you in. I know you think you're safe in here inside these insulated walls. But I can't hold this house together, not forever, yeah, soon it's gonna fall. When you wake, it's gonna be a different world. Everything will change. Everything will change. This door slamming shut is gonna catch you if you're ready or you're not. So close your eyes and say goodbye to spring. Winter's just around the bend. Don't make a sound and close your eyes and say goodbye, yeah. This door slamming shut, it's gonna catch you if you're ready or you're not. So close your eyes and say goodbye to spring. Sleep, little girl, 'cause when you wake it's gonna be a different world. Everything will change. Everything, everything will change. Door's slamming shut. It's gonna catch you if you're ready or you're not. So close your eyes and say goodbye to spring.
Ja, halli, hallöle, wieder zurück. Jetzt, nachdem wir es mit den Hacker gehabt haben und wie die charakterisiert werden in diesem Film, gehen wir jetzt mal auf die Hardware los und wie die so dargestellt wird. Also ich hätte da zwei gute Beispiele. Zuerst mal Forbidden Planet 1956. Da gibt es einfach eine Mission zu erfüllen von ein paar Astronauten, die von dem Planet Erde losgeschickt worden sind. Und die kommen dann irgendwo an, wo dann von einer früheren Mission noch ein paar Menschen drauf leben. Und dort finden die Astronauten nachher heraus, dass es da so einen Robit-Robot gibt. Das ist auch so ein interessanter Computer, der scheinbar so programmiert worden ist, dass er Menschen nicht umbringt. Das heisst, nicht nur einfach künstliche Intelligenz aufweist. Also er kann unter anderem ein Nahrungsmittel irgendwie in seinem Inneren herstellen, irgendwelche Moleküle zusammenmixen und das Zeug nachher ausgeben.
Cool, Mixer.
Genau.
Fassomate.
Ja, also die Astronauten wundern sich dann noch, was der nicht alles für feine Sachen herstellen in seinen Innereien da und ausgeben. Aber er ist auch fähig, auf eine Art zu erkennen, was ethisch richtig ist. Und ja, halt der Typ von der früheren Mission, der dort auf dem Planet ist, wo die Astronauten nachkommen, sagt dem Roboter mal, dem Robby da, er soll doch mal die Ankömmling da umbringen, und er weigert sich dann und hat dann so innere Konflikt und das blinkt und tut und so weiter. Und überhaupt, das ist eben auch charakteristisch bei diesen Filmen, unter anderem eben auch bei dem Forbidden Planet, dass das Case-Moding so quasi, das heute modern vielleicht noch heisst, recht ausgeprägt ist. Also da blinkt das Zeug so umeinander. Oder es gibt
Blinkenlights.
Ja, so in dieser Art. Einfach recht auf unnötige Art und Weise zum Teil, wie ich das finde, aber es kommt scheinbar irgendwie besser an dann bei den Zuschauern. Was auch recht interessant noch ist, ist, wie da dann auch von der Atmosphäre her irgendwelche Töne irgendwie produziert werden. Also wir haben schon ein Beispiel.
Ich versuche das mal im Hintergrund einzuspielen.
Ja. Mal schauen, ob da etwas kommt. Ja. Na?
Na, wenn wir Glück haben, kommt es heute noch.
Genau, das ist jetzt Forbidden Planet.
Was hören wir da genau?
Ja, das war jetzt gerade ein bisschen der Anfang vom Film und dem lustigen Löwen da, das ist nichts Spezielles. Aber jetzt kommt es, also der ganze Film tönt dann ab und zu dann mal so, dass wenn da wichtige Vorgänge passiert, wenn da irgendjemand etwas auslöst, wenn der Roboter irgendetwas Spezielles macht oder sonst irgendwie so ein computermäßiger Vorgang passiert, kommen da immer so komische Geräusche, die das Ganze begleiten, obwohl das eigentlich nicht wirklich passt. Also ja, es soll irgendwie quasi akustisch dargestellt werden, dass die etwas ganz Gescheites jetzt da machen.
Ja, es klingt schon sehr digital.
Ja,
warum ist der Film?
Der ist von 1956 und ja, hat dann, glaube ich, recht viel also Science-Fiction-Film in dieser Art akustisch beeinflusst. Das ist auch irgendwie
ja, gut,
zu dem Trieb also, so zu tönen.
Bei Star Trek haben sie ja zum Teil Defekte, also Türen, die automatisch aufgehen. Das ist ein Luftgewehr, also das schiesst rückwärts und dann langsamer abgespielt. Das habe ich jetzt leider nicht da. Und also es hat diverse Sachen, wo irgendwo, ich muss mal schauen, ob ich einen Link
das
finde.
Das Laserschwert ist, glaube ich, ein alter Fernseher oder so, wenn ich das richtig
gut du verwechselst Star Trek mit Star Wars.
Ah, Star Wars natürlich, ja richtig, ah, Star ja, Wars, ja.
Star Trek, zum Beispiel der Phaser, also vom wenn sie irgendwie vom Raumschiff ein anderes Raumschiff abschiessen, das ist einfach mit einem Gartenschlauch in ein... mit einem Gartenschlauch in eine Wäschgelte nie, also in so Kupfergelte nie gespritzt und entsprechend tönt es dann. Und ja, also wenn man das Bild vor Augen hat, wenn man die Töne hört, dann ist es schwierig, zum nicht anfangen laut loszulachen. Ja. Aber gut, wir haben es vom menschlichen
Umgang. Ja.
Also ja, das sind echt die zwei Sachen,
ja, die ich bin da ein bisschen ausgerutscht, also, aber sonst ein weiteres Beispiel bei der Vermenschlichung wäre sonst noch 2001, eine Space Odyssey, 1968 gemacht. Da haben wir den HAL 9000-Rechner, der nicht nur alles kontrolliert, sondern scheinbar nicht nur Gefühl vortäuschen tut, wie die Astronauten am Anfang noch vermutet, sondern auch durchaus solche hat, weil er tut sich nachher mal revanchieren bei den Astronauten, weil sie mal abgemacht haben irgendwo, dass sie ihn abstellen wollen, weil da gewisse Fehler halt auftreten. Und ja...
Ja, also sie versuchen ihn dann auch wirklich abzuschalten, weil er halt anfängt, sich gegen sie zu wenden, so wie ich das weiss.
Ja, also nachdem er dann ein paar Astronauten umgebracht hat, bleibt noch einer übrig. Also der tut da recht die Leute dann irgendwie abschlachten, weil sie dann halt an denen abstellen. Auch solche Astronauten, wo irgendwo eingeschlossen sind, um für die spätere Mission dann erwacht zu werden, oder erweckt zu werden, besser gesagt. Hm. Und der Einzige, der noch verbleibt, geht nachher da so irgendwie im Memory-Logic-Bereich irgendwas rein von dem HAL 9000-Rechner und fängt dann da so an, ein Modul ausstecken. Und dann ist es sehr interessant, wie er da so wie auf eine Art menschlich stirbt. Also es ist dann so auf eine Art wie sagen wir dem, gradual oder so, stirbt er irgendwie da hin. Also er rafft da irgendwie so hin, als wäre er so ein richtiger Mensch. Also bei einem Computer, der irgendwie digital funktioniert, geht man ja davon aus, dass wenn man da irgendetwas aussteckt, dass es nachher gerade vorbei ist, auf einen Schlag.
Also wenn du den Speicher wegnimmst, dann ist es ziemlich schnell fertig, ja. Dann
in der Regel eben schon, ja. Aber bei dem ist es so, dass je mehr Module weggehen, je leiseliger und schleppender wird seine Stimme. Also und ich denke, der Wendt, ich kann das da mal auch
ja, wir haben einen Einspieler dazu, ja. Mit der Herrn Ani.
Man hört übrigens nicht, also nicht versuchen, da irgendetwas zu verstehen, das ist eher schwieriger. Also,
ja, bei den meisten Computern ist es ja so, wenn man ihnen irgendwie anfängt, Sachen rausreißen, dass sie nicht grossartig dramatisch anfangen, sich zu beschweren oder so. Aber bei Hall ist das...
Ja, der beschwert sich also richtig. Also er spürt, wie er so richtig stirbt.
Also
das wäre halt ein Mensch.
Schwätzen.
Also was er da macht, die so immer leislich während der Töne, ist, er singt noch das Lied und man versteht den Text nicht so gut, auch bei unserer Aufnahme.
Ja, also
auch bei Dinktur ist es nicht so genial, aber es ist ja,
ich ein Lied. Ich habe beim Vorhören einmal mit Audacity, mit dem Audiobearbeitungsprogramm, schneller und in der Tonhöhe ein bisschen höher lassen, abspielen. Und das Einzige, was ich verstanden habe, ist am Anfang die zwei Wörter on board a carriage. Das sind ja drei Wörter, egal.
wir sind doch kein Rechner. Also.
Ja, es ist schon sehr schwierig zu verstehen, was er da noch sagt. Aber ja, es ist halt sehr dramatisch dargestellt, wie der Computer, wie das Elektronenhirn stirbt. Und bei Knight Rider mag ich mich an eine Szene erinnern, wo das ähnlich vor sich geht, wo man den Saft ausgeht, dann, ja, irgendwie werden die Computer dann sehr schnell, sehr analog und schwätzen sehr langsam und ganz tief.
Das ist wirklich sehr witzig, das ist wirklich ein Effekt, den ich jetzt erst ein paar Mal gehört habe, dass sie wirklich genauso angefangen
reden. Die Frage ist halt, warum ist das so? Warum wird das so dargestellt? Also es muss ja irgendeinen Grund haben.
Also ich denke,
das ist einfach, weil es halt sonst langweilig wäre und ja, das Ding läuft jetzt halt nicht mehr und ist tot.
Oder man will einfach eine Evolution auch in der Computergeschichte zeigen, dass die so weit entwickelt sind, dass sie sogar schon Gefühle auch vermitteln und darstellen und all das Zeug.
Ja.
Das ist vor allem das ist ja auch in früheren Zeiten gewesen, wo die zwei Filme, die ich jetzt gebracht habe, Forbidden Planet und 2001 Space Odyssey, gemacht worden sind. Da hat man sich vielleicht solche Sachen noch durchaus vorgestellt, dass das mal möglich wird sein. Heute ist das nicht mehr so ein grösseres Thema bei den aktuelleren Filmen.
Von wann ist Space Odyssey?
Das ist 1968.
Das sind relativ alte Filme. Ein bisschen in die neue Zeit kommen. Also ja gut, neu 1982 die beiden Filme Wargames und Tron. Dort, also Tron ist ja auch eigentlich ein Paradebeispiel von der Vermenschlichung. Wenn man darstellen will, wie es in einem Computer aussieht. In Tron geht es darum, dass ein grosses Programm, das Master Control Programm, will alle anderen Programme quasi in sich aufnehmen und ein Hacker merkt das dann und wird aber dann irgendwie in die Computermatrix eingescannt und kämpft am Schluss gegen das Master-Control-Programm. Dort ist dann auch plötzlich fliegt ein Bit um und das Bit kann dann natürlich nur Ja und Nein sagen, weil das Bit halt nur 0 und 1 kennt. Es ist eigentlich so, wie wenn er in einem grossen Videospiel wäre. Und das andere Wargames, dort ist ja der Computer vom Pentagon, ist das, glaube ich?
Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ja von einer Militär...
Also nicht irgendwas Militärisches, ja, jedenfalls, Militär kommt eigentlich auch sehr menschlich über und er beweist am Schluss eigentlich fast mehr Verstand als die Militärs, die ihn sollten bedienen, nämlich mit dem grossartigen Zitat, dass der einzige Schritt zum Gewinnen, nachdem fast der atomare Weltkrieg ausgelöst worden wäre, wo dann zum Glück aber nur eine Simulation ist, kommt er dann zur Überzeugung, dass der einzige Schritt zum Gewinnen sei, nicht zu spielen.
The only winning move is not to play.
Ja, genau.
Und der Punkt ist, aber was dort auch sehr witzig ist, er versucht ja eigentlich, den Krieg anzuzetteln. Und er überlegt sich es nachher nochmal in dem, was man ihm sagt, dass gewisse Spiele immer unentschieden endet. Und er sieht dann, dass das beim, zum Beispiel Tic-Tac-Toe, und dass das bei dem beim nuklearen Krieg auch der Fall wäre. Sonst hätte er ihn vermutlich anzettelt. Und das ist eigentlich sehr witzig, weil der Computer wird zwar als menschlich dargestellt, aber er sieht irgendwie doch noch nicht so ganz alle Überlegungen durch, beziehungsweise er lernt dann auch auf eine sehr spezielle Art dann gewisse andere Ansichten kennen.
Also ja, also er beweist Vernunft, was ja für einen Computer eigentlich ja, unüblich ist. Also ein Computer ist ja, ja eigentlich dumm. Nach wie vor, auch wenn einem gewisse Softwarefirmen da etwas anderes erzählen. Ja, und noch ein bisschen weiter in Zukunft haben wir das Beispiel, das ich vorher schon erwähnt habe, nämlich Computer Force, das ist ein Hörspiel, eben, wie schon gesagt. Und dort werden die Programme, die Viren und auch die Antiviren schon sehr, sehr, sehr menschlich dargestellt. Und ich habe auch dazu ein kleines Highlight.
Festhalten.
Aus diesem Hörspiel rausgesucht, nebst unserem Intro.
Hören Sie die Musik? Wo kommt die denn her?
Aus dem Lautsprecher von dem Computermonitor. Und diese Geräusche, das klingt, als würde da drin jemand eine Party feiern.
Sehr seltsam.
Wirklich von dem Mitgrog.
Das ist okay. Das hängt in der Erde.
Danke.
Na, Null, ist die jetzt wärmer?
Ja, richtig heiß.
Was siehst du?
Mega, hört. Kommen.
Ruhe, Ruhe, Silizium, der Boss. Ihr Megahertz, was gibt's? Boss?
Was ist los mit dir? Du kriegst ja vollkommen betrunken.
Ach was, wir haben nur ein bisschen Ram-Limo getrunken.
Du kannst vielleicht lügen, aber deine Stimme nicht. Ihr Nieten.
Ja. Ich bin jetzt sehr verstört, was ich da gehört habe.
Ja. Ein Prachtstück aus der Hörspielindustrie.
Ja,
also ja, man muss schon sagen, es ist das Hörspiel besteht aus 6 Folgen und ich bezweifle, dass da noch weitere Folgen geplant sind. Das Ganze ist, es ist durchwegs so trashig. Und ich habe dazu auch mal eine Rezension gefunden auf hörspielhölle.de. Dort werden alle 6 Folgen verrissen und zu Recht. Das ist so. Ja.
Also ich weiss ja nicht, wie es vom Unterhaltungswert her ist, aber aus technischer Sicht ist das jetzt nicht gerade.
Es hat sehr, sehr viel unfreiwillige Komik drin.
Ja, das klingt so.
Also das, die man da gehört hat singen, das sind die bösen Virenprogramme gewesen.
Aha.
Und ja, also ich habe in meiner ganzen Informatikerkarriere noch kein besoffenes Programm erlebt. Ich will das mal.
Also ich habe schon besoffene Programmierer erlebt, die dann komische Programme geschrieben haben. Aber
ja,
besoffene Programme
bisher nicht. Nicht ganz klar. Aber ich glaube, das ist so wirklich die Krone von komischen Darstellung. Ja, haben wir noch weitere Beispiele
zu Computern, die vermenschlich dargestellt werden. Ja, ich denke, es gibt unendlich viel. Also, es gibt vielleicht nicht gerade unendlich viel, aber es gibt sehr viel, weil...
Unendlich vielleicht nicht. Ja, Max Headroom kann man noch erwähnen. Max Headroom ist eine Fernsehserie aus den 80er Jahren. Und dort, also der Max Headroom heisst so, das ist eigentlich Englisch und heisst maximale Höhe. Der heisst so, weil das ist ursprünglich ein Reporter gewesen. Wie heisst der schon wieder? Name empfällt mir immer. Der ist gerade an einer ziemlich heissen Story dran und seine Gegner versuchen ihn abzumurksen und lassen den Schranken runter. Und er hat einen Töpfunfall, ist bewusstlos. Und der Bryce, den wir vorher schon erwähnt haben, der nerdige Hacker, speichert sein Hirn dann in den Computer und verknüpft die Daten mit der Software, die er geschrieben hat, die eigentlich ursprünglich einen Papagei steuert. Und dann macht es schwupps und der Max Headroom ist da und der transferiert sich dann von Bildschirm zu Bildschirm. Auch ziemlich abstruse Sache.
Also es wäre gerade mal so ein bisschen richtig merkwürdige Interfaces.
Ja, da kommen wir nachher nicht dazu. Ich denke, zuerst machen wir mal noch wieder ein Stück Musik.
Ja, Musik
ist gut. Auch dafür. Okay, das nächste Stück ist von einer Gruppe aus Australien mit dem coolen Namen Plastic Palace Alice und das Stück heisst Empire Falls.
Ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um Quallen. Ja, diese schrecklichen Meerestiere. Sie haben mich per E-Mail überfallen. Wie soll ich es nur beschreiben? Ich hasse es, auf Anrufbeantworter zu sprechen. Die Quallen waren in einer E-Mail an mich versteckt. Und nun ist das Gift in meinem Computer. Schockierend. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr seid doch Detektive. Ich habe eure Nummer von einer Bekannten, der ihr mal geholfen habt. Ich muss euch dringend sprechen. Meine Telefonnummer lautet 47 18 12 36. Ich erwarte euren Rückruf.
Ende Laut des Play ist der Anruf bereits 2 Stunden her. Wir dürfen keine Zeit verlieren und sollten uns sofort bei ihr melden.
Moment mal, Quallengift im Computer? Die Lady hat wohl ihren PC mit einem Aquarium verwechselt.
Wie witzig. Sie hörte sich eher so an, als fühlte sie sich bedroht.
Ja, klingt wirklich ziemlich seltsam.
Ja, das klingt wirklich ziemlich seltsam. Also, was wir jetzt da gehört haben, ist ein typisches Beispiel für merkwürdige Computerfähigkeiten. Also, dass die, das ist übrigens von nicht TKKG, sondern 3 Fragezeichen. Und dort geht diese Folge heisst, das Hörspiel, die Hörspielfolge heisst Gift per E-Mail. Und wie ihr gehört habt, kommt da irgendwie Gift per E-Mail an. Und das ist nur eine von diesen sehr vielen merkwürdigen Sachen, die wir Amix hören und sehen müssen im Kino. Zumindest die, die von Technik etwas verstehen. Ja. Aber ich denke, das sollte am meisten auffallen sein, dass das ein bisschen komisch ist. Und es gibt da ganz viele derartige Sachen. Also es hat sich jetzt unterdessen auch so merkwürdige Gruselfilme gegeben. Also ich habe den leider nicht gesehen, aber es kommt mir spontan in den Sinn. Es gibt auch einen Film, wo, ich glaube, seine Website verflucht ist oder so. Und wenn man die besucht, dann passiert etwas Schreckliches. Also wirklich ganz absurde Sachen.
So, so eine Webseite kenne ich einen Haufen.
Ja gut, der Fluch tut dann in Form von Spam oder anderen
schönen Pop-ups.
Ja, genau.
Und Augenkrebs.
Ja, das gibt es schon, das stimmt. Zuschlag. Das ist ein moderner Fluch quasi. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen im Film. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist ein Film mit grossen fliegenden Untertassen, wo sehr interessante Technologie drin haben. Die wird nämlich am Schluss vom Film beseitigt durch ziemlich irdische Technologie. Also quasi Computer, die anfällig sind auf irdische Viren. Und der Film heisst Independence Day. Und
ein Paradebeispiel für Computer und Drehbuchautoren ohne Ahnung. Aber ja, erklär doch mal einen, warum. Und warum, also ja, ich kann sagen, wo die Szene gekommen ist, als ich im Kino gekommen bin, habe ich Glück gehabt, dass es dann gerade angefangen hat rumsen und laut worden ist, weil sonst hätte man mich da gehört schallend lachen.
Ja, also mir ist so ähnlich gegangen. Also für die, die den Film nicht kennen, wie gesagt, das ist im Prinzip gegen das Ende vom Film fliegen ein paar das sind die unbesiegbaren außerirdischen Raumschiffe und am Schluss fliegen 2 Erdbewohner fliegen dort auf, es sind per Zufall Menschen und die haben ihren Computer dabei und docken nachher dort an und tun irgendwie mit ihrem, weiß auch nicht wo, so USB-2-Kabel oder weiss der Geier, tun sie sich dort irgendwie einloggen in den ausserirdischen Computer und ein Virus aufladen. Und ja, sie müssen, also es kommt eine unbekannte ausserirdische Lebensform mit unbekannter Technologie, aber wir können Viren für sie schreiben, das ist doch sehr beruhigend.
Ja, also man sieht, dass Sicherheitslecks nicht nur ein irdisches Problem sind, sondern dass die ganze Galaxis und darüber hinaus verbreitet sind. Ja, also gut, der Film Independence Day glänzt ja nicht unbedingt durch eine wahnsinnig grossartige Story, aber so ein Abschluss ist dann doch schon sehr, sehr peinlich.
Ja, und das ist wieder...
Wahrscheinlich gibt es auch darum bis jetzt noch keinen zweiten Teil.
Ja gut, das ist wiederum einfach ein sehr gutes Beispiel für merkwürdige Fähigkeiten von Computern. Also, und beziehungsweise da natürlich auch von den Menschen, also von beiden eigentlich, weil dass man sich da andocken kann überhaupt und dann natürlich Technologie kennt, sie durch Viren beschädigen kann. Ja, also das ist schon sehr hart an der Grenze. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel in Enemy of the State, auf Deutsch Staatsfeind Nummer 1, mit dem Will Smith. Eigentlich ein guter Film, den ich zum Schauen empfehle, weil es geht um Überwachung und er ist doch eigentlich noch interessant. Es ist einfach nicht sehr realistisch. Also sie haben in so einer Videokamera, die nimmt einen Plastiksack auf, in einem Geschäft und anschließend wird das Video begutachtet und sie können nachher dort anzoomen, das ist ja noch nicht so vergrössern, das geht jetzt noch. Na aber ja. Sie können nachher das Objekt rotieren und irgendwie errechnen, was da drin ist und so. Und das ist dann schon eher merkwürdig.
Ja, also fast wie Qualengift in E-Mails.
Ja, sehr,
ich kann dazu zum Thema Viren noch einen zweiten Einspieler, den ich jetzt auch nicht vorenthalten würde, der ist auch aus die 3 Fragezeichen und zwar heisst die Folge Angriff der Computerviren. Das ist aus dem Jahr 1990, glaube ich. Folge 88. Ich lasse mal schnell los.
Oh, da. Fatal Disk Error. Das habe ich befürchtet.
Ja, und was heißt das?
Ach, so ein Mist. Die Dateien auf der Diskette lassen sich nicht in den Arbeitsspeicher einlesen. Das bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen. Wir haben den Virus abgekriegt.
Was?
Was?
Ein Virus? Also, ich habe gute Abwehrkräfte.
Kein Krankheitserreger, Peter. Ein Computervirus.
Nein, schon wieder.
Ja.
Fatal Disk Error. Was ist ein Computervirus?
Eine kurze Befehlszeile, die so angelegt ist, dass sie unaufhörlich Kopien von sich selbst erstellt. Ein solcher Virus ist ein eigenständiges Unterprogramm, das sich unbemerkt in jedes Programm oder Betriebssystem einschleusen lässt. Damit es sich dort immer wieder fortpflanzt. Der Virus frisst Daten auf oder würfelt sie sinnlos durcheinander.
Was? Was macht der Virus?
Er löscht Daten oder lässt ganze Programme abstürzen. Oder er manipuliert das System, sodass der Anwender sich nicht mehr auf die korrekte Funktion seines PCs verlassen kann.
Also dann können Computerviren also Textdateien oder Berechnungen zerstören.
Die sind was ganz Gemeines.
Ja, die sind etwas ganz Gemeines. Und Computerviren können alles Mögliche anstellen, halt je nachdem, was gerade ins Drehbuch muss passen. Im Fall von Computer Force können sie sich sogar besaufen, das haben wir vorhin gehört. was aber auch noch liegen ist, sind Benutzerschnittstellen, Interfaces, wo im Film zum Teil sehr abenteuerlich aussehen, also Blinkelämpli. Ein prominentes Beispiel, das ich bis heute noch nicht herausgefunden habe, für was das ist bei Star Trek, beim grossen Schirm auf der Brücke. Unten dran hat es so eine Lauflichtreihe. Und es haben bisher noch niemand können sagen, zu was das gut ist.
Das kann ich mich zu Ende erinnern. Ich kann mich nur noch an... Was ich ein interessantes Interface finde, ist Matrix, und bei Existenz haben sie so Bioports. Das ist eigentlich noch sehr etwas Interessantes, weil sie einfach so Anschlüsse haben, die eigentlich nicht mehr mit Tastatur und normalen Interfaces in Anführungsschluss auskommen.
Ja, richtig. Sie haben so einen Stecker am Hinterkopf.
Genau, oder in der Wirbelsäule oder was auch immer, ja. Aber wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit geredet, über wie Computer und Hacker dargestellt werden. Und die Frage ist dann doch gegen das Ende der Sendung, warum? Warum nur? Warum werden wir gequält, wir armen, technisch versierten Leute, wenn wir ins Kino gehen? Wir wollen einfach mal einmal einen vergnüglichen Abend haben. Und ja, dann werden wir konfrontiert mit so Schmarren.
Ja, dann gang vielleicht irgendwie einen Film wie E-Mail für dich schauen oder so. Oder,
ja,
vielleicht. Ja, gut, nein, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber ja, das
ist gut, ein nicht. Film, der mehr oder weniger realistisch überkommt und auch mit Hacker und Computer zu tun hat, ist jetzt 23. Aber es ist natürlich auch nicht gerade irgendwie der Kassenschlager irgendwie par excellence oder so. Also bei diesen Hollywood-Streifen geht es eben schon scheinbar darum, also ich gehe davon aus, die Leute wissen schon, wie ein Computer eigentlich aussieht, wie der funktioniert. Ich denke, es geht bei denen schon darum, dass man da einfach irgendwie Aufsehen erregt und alles irgendwie völlig übertrieben und überrissen darstellt, damit es einfach interessanter ist, weil irgendwie da so jemand darstellt, der ein paar Passwörter versucht einzugehen, der irgendeinen langweiligen Exploit, also langweilig aussehenden Exploit der Konsolen ausführt. Das ist vielleicht nicht gerade das, was die Leute sehen wollen und was auch nicht verstehen. Also wenn sie irgendeine Kommandoziele sehen, die kompliziert vielleicht
also meistens in der Realität sind. Es wäre zu überlegen, wie interessant das aussieht, wenn jetzt einer irgendwie einen völlig kryptischen Perl-Einzieler mit Klammern und man kennt das ja, man das Gürteltier über die Tastatur rollen, so ungefähr sieht das dann aus. Aber
mit einem guten Soundtrack unterlegen kann ich mir das durchaus interessant vorstellen.
Ja, gut. Ich denke, das ist etwas das Gleiche wie irgendwie eine Autoverfolgungsjagd. Da muss irgendwo ein Gemüsestand einfach zu Boden gefahren werden.
Oder Glasscheiben über die Straße rein.
Beides. Und es mit Auto in die Luft fliegen und die Ecke quietschen mit einer Handbremskehre und alles so. Ich glaube, das geht ein bisschen in die gleiche Richtung, dass es halt einfach dramatischer überkommt, wenn ein grosses Pop-up aufspringt, wo mit riesigen Lettern drin steht. Now Destroying all data, also jetzt werden die ganzen Daten gelöscht, also wenn man einfach, wenn der Hacker einfach tippt RM Stern yeah. und Eingabe und dann meldet sich Kommandozeile wieder zurück und das war's.
Also ja,
das
ist auch nicht
es ist auch nicht nachvollziehbar für den Zuschauer. So, also für den gemeinen Zuschauer.
Ja, nein, ich sehe das einfach auch so, dass teilweise sind die Handlungen, die vorgenommen werden, einfach entweder trivial oder sie sind langwierig, schwierig bis unmöglich. Und beides, ja, etwas darstellen, was halt lang geht, ist für einen Film nicht so wahnsinnig gut. Etwas darstellen, was trivial ist, ist nicht spannend. Man muss es irgendwie interessant machen, auch wenn es nicht interessant ist. Und dann kommen halt so Sachen raus. Und da gibt es natürlich immer wieder solche, die einfach schlicht keine Ahnung haben und dann halt Qualengift per E-Mail verschicken. Oder...
Oder sich Viren besaufen lassen.
Ja, richtig.
Oder Viren in Banken, Grosscomputer urladen per EC-Karte. Notabene auch aus Computer Force.
Ja, oder und. Also es gibt natürlich unendlich viele so Sachen, oder fast unendlich viele. Aber es gibt natürlich noch einen weiteren Grund, und zwar sind teilweise Filme einfach sonst nicht möglich. Also vor allem Science-Fiction-Filme müssen teilweise einfach zu Sachen greifen, wo es noch keine Lösung dafür gibt oder wo sehr schwierig sind. Also zum Beispiel bei Star Trek oder jensten anderen Filmen ist es so, dass man einfach mit Lichtgeschwindigkeit oder mehrfacher Lichtgeschwindigkeit fliegen muss. Weil einfach wenn die nächsten Sterne im Umkreis der Erde etwa 6 Lichtjahre weg sind, das heisst, dass Licht 6 Jahre braucht, um die Entfernung zu überwinden, dann ist Lichtgeschwindigkeit einfach zu wenig. Dann muss man einfach schneller sein, weil wenn der Picard nur alle 6 Jahre eine Sendung bringt, wenn er vom einen Stern zum nächsten geflogen ist, und das ist noch eine relativ humane Entfernung, dann gibt es ein kleines Problem. Und
ja, wobei das nicht direkt mit Computern zu tun, sondern halt allgemein Science Fiction ist.
Aber mit Technik, weil sie überwinden es dann. Also zum Beispiel bei Star Trek haben sie nachher eine ganz lustige Sache. Also zum Beispiel zum Beamen ermöglichen, wo der Herr Heisenberg sagt, haben wir ein kleines Problem mit diesen Teilen, wo sie sich befinden, wie schnell sie sind. Das haben wir, ja gut, geht nicht, bauen wir den Heisenberg-Kompensator und das funktioniert. Und das ist eigentlich die Lösung für alles. Wir haben keine Gravitation. Ja gut, es ist zu teuer, dass alle Leute durch die Gegend fliegen. Wir haben hier eine Gravitationsmaschine. Gut, und das ist eigentlich die Lösung. Und dort ist das Problem nicht, dass die Leute nicht rauskommen. Oder dass es nicht spannend wäre. Vielleicht auch, aber das Hauptproblem ist, dass wir es nicht vernünftig realisieren können, den Film sonst.
Ja,
oder
es gibt sogar,
in sich zusammenfallen.
Es gibt sogar bei Star Trek Next Generation eine Folge, die erklärt, warum das alle Aliens wie Menschen aussehen, also ähnlich aussehen. Das gibt es wirklich, so eine Folge, wo sie das erklären. Und zwar ist das irgendwie eine uralte Rasse, die quasi wie gestreut hat, die verschiedenen Gene und ja.
Also ich würde sagen, weil es einfacher ist, einem Schauspielerin mit zerflossenen Schoki auf den Kopf zu setzen, als irgendwie ein Viech zu bauen mit 7 Armen und 5 Beinen oder so.
Fabio,
und
das ist auch schön. Fabio, gut, machst du nur Radio und keinen Film.
Ja.
Ja, ich glaube, damit wären wir bald mal am Handy von dieser Sendung.
Also ich möchte eigentlich nur noch ganz kurz auf die Dinge gehen, auf die Effekte, weil die Effekte sind dann wirklich eigentlich negativ hauptsächlich, dass die Leute einfach...
Du hast noch 2 Minuten.
Dann rede ich einfach schneller. Nein, dass die Leute einfach nicht verstehen oder die Grenzen nicht mehr sehen oder dass die Realität mit Fiktion verfließt und sie nicht wissen, was in der Technik eigentlich möglich ist und was halt nicht. Und ein gutes Beispiel sieht man hier in etwas, was sich CSI-Effekt nennt. Und das ist nämlich, dass Haufen Juristen in den USA, also Anwälte, man kann ja irgendwie die Geschworenen aussuchen oder einzelne rausschmeißen, die man für vorgenommen hält, dass die Leute, die CSI schauen, aus ihren Juren rauszuschmeißen. Was ist die Mehrzahl von Jury? Ja, gell? Ich sage jetzt Juries. Ja, okay.
Juren, das ist die Mehrzahl von einer Jury.
Gut, ist egal. Das Problem ist auf jeden Fall, dass die Leute nachher einfach verlangen oder teilweise das Gefühl haben, es brauche Beweise, die nicht nötig sind. Oder wo einfach erwartet, dass die zuverlässig sind. Also sie wollen dann irgendwelche DNA-Analysen und sie wollen das schnell und sie wollen alles und dass das wirklich für Probleme sorgt.
Also lauter Sachen, die es auch nicht gibt. Ja gut.
Oder die schwieriger sind zum Lösen. Oder es nicht braucht.
Ja. Damit wären wir durch. War der Sinn vom Wort?
Dann
hören wir uns wieder. 4. August, wenn ich es recht im Kopf habe. Samstag, 4.
August. Ersten Samstag im Monat.
Ersten Samstag im Monat. Dann voraussichtlich live wieder. Und zwar, wenn alles gut geht, in einer sogar extra langen Version Hackerfunk XXL, live aus dem Dock 18. Das Thema wissen wir noch nicht. Wir überlegen uns da irgendwie einen Knaller, wo wir dann auch mehrere Stunden, zwei oder drei Stunden, je nachdem, wie viel Sendezeit das wir rüberkommen, dann müssen wir noch ein bisschen Leute bearbeiten. Ja.
Also die Informationen dazu werden wir sicher vor dem August auf unserer Webseite haben.
Ja, richtig. Die Webseite wird eh noch, also hackerfunk.ch wird eh noch überarbeitet. Da ist Work in Progress. Ja, und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik, nämlich gehen wir jetzt anschliessend die Gruppe Freiraum mit der spiegelverkehrten Leuchtkugel und wir sagen schon mal Tschüss miteinander.
Bye, bye. Ciao, bye winke, bye. Winke.
Tschüss.